das kam so alles zusammen. Dann die Frage des Sinn des Lebens, hier und da musst du das alles machen. Und ach, das war einfach eine scheiß Zeit. Und das hat letztendlich dazu geführt. Ich glaube nicht, dass zu viel Arbeit zu einem Burnout führt.
Marke macht Umsatz. Wir wollen, dass die Guten lauter zu hören sind als die Bösen. Das sagt Thomas Tornatzky, unser heutiger Gast im Podcast. Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Dieses Mal mit Serienunternehmer und einem der bekanntesten Markenexperten Deutschlands, sagt zumindest das Handelsblatt. Ich freue mich, dich in dieser Show begrüßen zu dürfen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Ronald und ich helfe erfahrenen Unternehmern dabei, ihre größte Wachstumshürde zu durchbrechen. In der heutigen Folge spreche ich mit Thomas Tornatzky. Die Eltern einst aus Rumänien geflohen und in Deutschland im Asylantenheim gestartet, haben ihrem Sohn eines mit aufs Leben gegeben, nämlich der Weg des Unternehmers lohnt sich. Thomas hat diesen Weg seit jungen Jahren beschritten, was er genau dabei erlebt hat, warum längst nicht alles funktioniert hat und so geklappt hat, wie er sich das gewünscht hat, das erfährst du in dieser spannenden Podcast-Folge. Und Thomas verrät dir auch, wie er sich an entscheidenden Wendepunkten in seinem Unternehmerleben, wenn die Dinge nicht so liefen, wenn große Krisen im Außen auf ihn und sein Unternehmen eingewirkt haben, wie er sich aus solchen Situationen wieder herausgearbeitet hat, unter anderem einen Burnout selbst verarbeitet hat und heute eben zu einem der bekanntesten Markenexperten in Deutschland geworden ist. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Schön, dass du mit am Start bist. Wenn du deine Reise als Unternehmer mit einem Lied beschreiben möchtest, welcher Song wäre denn das?
Direkt die erste Frage ist eine Frage, wo man eigentlich so ein bisschen drüber nachdenken muss. Ne?
Ja.
Wenn ich meine Reise als Unternehmer mit einem Lied beschreiben müsste, welches wäre das? Highway to Heaven.
Es geht mir in dieser Interviewserie mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern ja vor allem um den Mensch hinter dem unternehmerischen Erfolg, also um dich, Thomas. Und deswegen, um dich ein bisschen besser kennenlernen zu können für unsere Hörerinnen und Hörer. Was sind denn Bücher oder Autoren, die du als Kind schon gern gelesen hast? Gibt es da so ganz besondere, vielleicht auch ein besonderes Buch oder eine Serie, die du immer wieder gern gelesen hast als Kind?
Okay, also Bücher, die ich als Kind gerne gelesen habe. Man muss dazu sagen, ich habe als Kind überhaupt keine Bücher gelesen. Von daher ist das auch schwierig zu beantworten, welches Buch ich als Kind gerne gelesen habe. Das Bücherlesen fing bei mir erst eigentlich so Richtung Abiturszeit an. Ja? Mhm. Also oder so ein bisschen früher, ich sag mal so ab der 10. Klasse, wo es darum ging, dann wirklich auch in die ersten unternehmerischen Fußstapfen zu treten und den ersten unternehmerischen Weg zu gehen. Und da gab es ein Buch, was mich bis heute geprägt hat. Und das ist das Buch Poor Dad, Rich Dad von Robert T. Kiyosaki.
Wow. Mhm.
Das ist sozusagen immer noch, wenn mich jemand fragt, das Buch Number One. Und ich werde auch nie vergessen, ich war mit meinen Eltern im Urlaub und lag am Strand. Und dann hat mir mein Papa dieses Buch geschenkt. Ja. Und dass das Krasse an diesem Buch ist, ja, dass es ja ein Regelwerk des Unternehmertums ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein Regelwerk fürs Leben. Und was ich daraus gelernt habe, ist vor allem, dass es ganz, ganz vielen Menschen sozusagen genommen wird, aufgrund von mangelnder Information einen erfolgreichen Weg zu beschreiten. So. Und in diesem Buch ist diese Situation ja sehr, sehr gut beschrieben. Ne? Also es heißt ja letztendlich übersetzt, ne? Also Poor Dad, Rich Dad. Es geht ja darum, was reiche Kinder von ihren Eltern lernen können, was Arme niemals erfahren werden. So. Und diese Diskussion, hast du es einfacher, wenn du aus reichen Verhältnissen kommst oder aus armen Verhältnissen, hast du es schwerer. Das wird in diesem Buch sehr, sehr gut beleuchtet. Mhm. Und ich würde jedem empfehlen, der irgendwie unternehmerisch tätig ist, sich selbstständig macht, dieses Buch zu kaufen und es mindestens dreimal durchzulesen. Also ich habe das Buch bestimmt schon 3, 4, 5 Mal gelesen. Ich habe es bestimmt schon 5 Mal als Hörbuch gehört. Und sobald meine Tochter irgendwie in einem Alter ist, wo die das begreift, was sie liest, wird das das Buch sein, was ich ihr schenken werde.
Sehr, sehr cool. Und ich kann mich dieser Buchempfehlung sofort anschließen. Sehe ich ganz genauso wie du. Ist ein unfassbar wertvolles Buch. Spannend, dass das so das erste Buch ist, was du als Lektüre im Hinterkopf hast. Ja. Dann lass uns mal hier weiter nachforschen. Wann ging denn das bei dir los? Wann hast denn du zum ersten Mal so den inneren Wunsch verspürt, zu sagen, ich will mein eigenes Ding machen?
Ja, ich glaube, das war schon relativ früh. Also mein eigenes Ding habe ich generell gemacht. Also ich war jetzt auch nicht der einfachste, das einfachste Kind und der einfachste Schüler für die Lehrer. Ich habe da immer schon relativ sehr, sehr stark meinen Willen durchsetzen wollen, in Anführungsstrichen. Ne? Ich habe es nicht immer geschafft, aber ich habe es auf jeden Fall versucht. Und für mich war halt immer klar, weil ich halt eben aus dem Elternhaus komme, was halt eben nicht von Reichtum geprägt war, mussten wir halt immer als Kinder, wenn wir irgendwas Besonderes wollten, dafür arbeiten. Ne? Das heißt also, wir haben natürlich immer Klamotten bekommen, Essen gekriegt, Schulsachen, das war alles da, es war alles fein. Aber wenn wir jetzt irgendwas Besonderes haben wollten, was nicht der Norm entspricht, mussten wir es uns selbst verdienen. Und völlig egal wie. Das heißt, ich weiß noch, wir haben damals von der ganzen Familie, meine Schwester und ich, die Autos geputzt. Ich glaube, das waren damals für 2, 3 Mark, haben wir gekriegt. Ne? Und haben dann halt ein Auto nach dem anderen geschrubbt. 2 Stunden oder so, was weiß ich wie. Ne? Und das war sozusagen die erste Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ne? Mhm. Und dann ging es ja dann auch weiter mit dem Zeitung austragen. Ich habe immer versucht, irgendwelche Jobs zu machen, irgendwelche Möglichkeiten zu finden, Geld zu verdienen, weil ich halt eigentlich immer mehr wollte, wie das, was ich bekommen habe zu Hause. Ja, und deswegen hat das sehr, sehr früh angefangen.
Okay, das ist spannend. In die Wiege gelegt. Jetzt skizziert doch gern mal für unsere Hörer deinen Weg, wie es dann dazu kam, dass du tatsächlich dein erstes Unternehmen mitgegründet hast.
Ja, also das erste Unternehmen, muss man jetzt differenzieren, was ist das erste Unternehmen, was ich gegründet habe? Ne? Mhm. Die erste Selbstständigkeit oder den ersten Weg, vielleicht um da ein bisschen auszuholen, war ja letztendlich mit 15. Ne? Also ich habe mit 15, oder eigentlich ein bisschen früher, man muss das so dazu sagen, ich habe ja den ersten richtigen Job, wo es Geld, offiziell Geld verdient wurde, war ja das Zeitungsaustragen. So, und da bin ich ja hingegangen, habe mir nicht einen Zeitungsaustrager-Job besorgt, wo du ein Blättchen sozusagen für 3, 4 Cent austragen kannst, sondern ich bin hingegangen, habe mir überlegt, okay, wie kann ich das Ganze halt effizienter gestalten und habe mir alle Blättchen-Jobs, alle Zeitungsausträger-Jobs sozusagen unter den Nagel gerissen, die es in meiner Region damals gab. Ja, ich komme vom Dorf, da hat man halt eben noch Zeitungen in die Briefkästen geschmissen, da war das noch nicht alles so automatisiert und habe mir da irgendwie so 10, 15 von diesen Zeitungen irgendwie unter den Nagel gerissen und habe natürlich dann mit dem gleichen Aufwand natürlich ein Zehnfaches an Geld verdient. Ne? Das heißt, es, also wenn man sagen will, okay, was waren deine ersten unternehmerischen Schritte, dann würde ich eigentlich sagen, das war mein erster unternehmerischer Schritt oder mein erster Schritt ins Unternehmerdasein. Und so ging das dann auch ein bisschen weiter. Ne? Also ich habe mit 15 angefangen, Nachhilfe zu geben, weil die Frage war ja auch, okay, wieder, wie kannst du Geld verdienen? Und Nachhilfe, ich war in Mathe super, ja? Deswegen habe ich gedacht, okay, gibst du Mathe-Nachhilfe, verdienst du auf jeden Fall mehr, wie beim Zeitung austragen. Und habe danach angefangen, Mathe-Nachhilfe zu geben. Irgendwann kamen dann die Eltern zu mir von den Kindern und gesagt, hey, du machst das so super, kannst du nicht meinem Kind auch noch Englisch-Nachhilfe geben? Ganz ehrlich, also Englisch ist das Letzte, was ich Nachhilfe geben könnte, weil Englisch konnte ich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht. Mhm. Ich glaube, ich hatte eine 5 oder so gehabt in Englisch. Und da habe ich mir überlegt, okay, jetzt bist du ja eigentlich doof, wenn du absagst. Also wie könntest du das jetzt machen, dass du trotzdem irgendwie noch davon profitierst? Und habe mir dann zu dem Zeitpunkt überlegt, dass ich halt Mitschüler einstelle, denen halt einfach ein bisschen weniger Geld gebe und dann an jedem einzelnen Mitschüler, an jeder einzelnen Nachhilfestunde halt ein bisschen mitverdiene. So, das hat dann so gut funktioniert, dass ich dann mit meinem Papa gesprochen habe und dann hat er gemeint, so, ja, dann lass uns das doch mal offiziell machen, weil mit 15 kannst du ja noch schlecht ein Unternehmen gründen, da brauchst du ja noch die Eltern dazu. Und dann haben wir halt tatsächlich die PUL gegründet, Privatnachhilfe- und Lerntechnikkurse. Ja, so. Und zwar haben wir dann den Partykeller im Haus unten ein bisschen umgebaut, ne, dann so ein Vorhang, wo dann nachher wie so eine Lernräumlichkeit dann da drin entstanden ist. Und das war sozusagen mein erstes richtiges Unternehmen, zumindest zum damaligen Zeitpunkt, was ich dann auch bis zum Abitur so hochgezogen oder hochgefahren habe, dass ich es danach an eine Lehrkraft veräußern konnte. Ja, also wenn man es jetzt in der heutigen Start-up-Bubble mal irgendwie definieren würde, war das mein erster Exit. Ne? Auch wenn keine natürlich Story. Der Verkaufspreis nicht ansatzweise ja. einem adäquaten Exit-Preis entspricht.
Das ist eine spannende Story. Und ich höre auch zwischen den Zeilen, dass du großen Support aus dem Elternhaus gekriegt hast. Da ist zum einen dein Vater, der dir dieses geniale Buch von Kiyosaki geschenkt hat und zum Lesen empfohlen hat. Und gleichzeitig sagtest du aber, dass ihr, wart ja auch mehrere Kinder, jetzt nicht in materiellem Überfluss groß geworden seid. Und von daher kam eben, du hast es schön beschrieben, die Ideen, wie kann ich selbst wirksam mein Einkommen steigern, damit ich mir die coolen Dinge leisten kann, die ich gerne hätte. Haben deine Eltern auch unternehmerischen Hintergrund?
Ja, tatsächlich haben meine Eltern auch einen unternehmerischen Hintergrund. Also mein Opa mütterlicherseits war Kaufmann, war selbstständig, okay. Hat mehrere Einkaufszentren gehabt. Aber in Rumänien, ja, also meine Eltern sind sozusagen aus Rumänien nach Deutschland gekommen. Mhm. Mein Opa väterlicherseits, also es ist alles eine Handwerksdynastie, sage ich jetzt mal. Mein Papa ist Schreiner, mein Opa war Schreiner, mein Uropa, dessen Vater Opa und wahrscheinlich auch dessen Uropa. Also geht über mehrere Generationen hinweg und mein Opa ist ja damals mit meinen Eltern oder mit meinem Papa dann auch, meinen Eltern, Großeltern mütterlicherseits genauso nach Deutschland geflüchtet. Ne? Das heißt, sie waren in Rumänien selbst sehr, sehr wohlhabend, also haben bestimmt zu den top reichsten Familien gehört in Rumänien und sind dann hier im Asylantenheim gelandet. Ne? Weil letztendlich damals die Diktatur, Ceausescu etc. Ne? Ist bekannt. War halt schwierig, ne? Wenn du halt aus völligem Reichtum wieder von ganz unten anfangen musst. Und ja, da das Unternehmergehen steckte auch natürlich da drin und haben dann wieder aufgebaut, eine kleine Schreinerei, ne? Und haben sich dann so wieder letztendlich peu à peu nach oben gearbeitet. Mit viel, viel Arbeit, viel Schweiß, viel Tränen, sage ich jetzt mal, ne? Ist da aber trotzdem ein sehr erfolgreiches Unternehmen draus entstanden, was zum Leidwesen meines Vaters nicht weitergeführt wurde, weil der Sohn leider zwei linke Hände hat. Und
der hat keinen Spaß an der Arbeit mit dem Holz gefunden, aber er hat immerhin das unternehmerische Gen mitgenommen. Neue Form,
ich wurde auch, vielleicht auch ganz wichtig, ne? Ich wurde halt auch immer ermutigt dazu. Ne? Ja. Also ganz, ganz viele Kinder werden ja eher unterdrückt, was das Thema angeht. Gerade wenn Eltern, sag ich jetzt mal, eher eine klassische Laufbahn einschlagen, ist ja das Unternehmertum oder das Selbstständigen-Dasein ja auch immer sehr, ja, sehr gefahrenbehaftet, sehr risikoreich. Und ja, mein Gott, es ist halt risikoreich. Aber wenn du, sag mal, wenn du mehr erreichen willst als der Durchschnitt, dann musst du natürlich auch ab und an mal ein bisschen mehr wagen als der Durchschnitt. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, so das Thema.
Ich glaube, unsere Hörer verstehen ganz genau, was du meinst. Und tatsächlich, die wenigsten haben einen unternehmerischen Hintergrund aus dem Elternhaus mitbekommen. Aber wenn jemand das Glück hat, so wie du, dann ist das extrem hilfreich. Weil, und das wissen wir ja alles, ist eben auch das Umfeld, was uns prägt, was uns in dem, was wir tun, bestätigt oder eben auch nicht. Ich kann es nur von mir sagen und das meine ich überhaupt nicht despektierlich. Meine Eltern haben mich immer unterstützt, tun das bis heute in jeglicher Lage, sind aber eben keine Unternehmer gewesen. Ja, bin geborenes DDR-Kind. Hier in der DDR gab es kaum Unternehmertum. Es wurde ja alles verstaatlicht und zentralisiert, ähnlich wie in Rumänien.
Genau.
In der sozialistischen Planwirtschaft. Insofern, das ist kein Vorwurf. Als ich aber direkt nach dem Studium mein erstes Unternehmen gegründet habe, das war ein Internetunternehmen, fand das meine Eltern auf der einen Seite spannend, haben aber auf der anderen Seite über 10, 15 Jahre nie wirklich gewusst, was wir da eigentlich genau machen. Und irgendwie verdient der Junge Geld, aber ja.
Mit was?
Sei es drum.
Wissen wir
ja,
nicht.
Mit was und wie lange soll das noch so weitergehen? Und manchmal kam schon auch die Idee, bis sie sich mal einen richtigen Job suchen. Mhm. Ich nehme das meinen Eltern überhaupt nicht krumm. Sie haben es nie anders kennengelernt. Aber umso schöner, wenn es wie bei dir aus dem Elternhaus und noch darüber hinaus aus Generationen schon dieses Unternehmergehen mitgibt. Jetzt wollen wir ein bisschen auf deine aktuellen Unternehmungen zu sprechen kommen. Du wirst in der Presse als einer der bekanntesten Menschen in Sachen Markenführung genannt, wenn ich richtig informiert bin. Das Handelsblatt hat da über dich geschrieben. Wie kam das dazu? Neue Formen Ad Group GmbH ist das Unternehmen oder die Gruppe, die im Moment deinen Fokus bildet. Wolltest du schon immer ins Marketing gehen oder wie kam es dazu?
Ja, also ich sag mal, Marketing an sich war jetzt natürlich nicht immer mein Fokus, ne? Die Frage ist ja letztendlich gerade mit, wenn man 16, 17, 18 ist, da weiß man ja noch gar nicht so richtig, was man machen möchte, ne? Ich wusste für mich, dass ich natürlich immer irgendwie erfolgreich sein möchte, ja, das ist irgendwie das. Ich war auch immer gut im Monopoly spielen, also das steckte irgendwie immer drin, aber letztendlich mit was war zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar, ne? Ich bin ja dann nach meinem Abitur bin ich dann nach London gezogen. Liegt daran, weil ich konnte ja kein Englisch, ne? Also wie wir jetzt alle mitgekriegt haben, ne?
Ja.
Ich dachte mir so, okay, jetzt ist der Moment, jetzt ist der Zeitpunkt da, wo du die Möglichkeit hast, irgendwie dein Englisch zu verbessern, weil du wirst das wahrscheinlich irgendwann in deinem Leben nochmal brauchen. Ja. Und da bei mir ja alles immer schnell gehen muss, war ich jetzt nicht der Typ, der sich jetzt irgendwelche Bücher gekauft hat und sich jetzt da irgendwie jahrelang mit irgendeinem Selbststudium befasst. Da habe ich gedacht, okay, der schnellste Weg, um Englisch zu lernen, ist, du musst nach England. Ja. Und dann bin ich tatsächlich nach London gezogen, waren dann Bekannte von meiner Tante, die da irgendwie Stadtteil Nähe von London gelebt haben. Ich bin dann da hingezogen und habe dann überlegt, okay, was mache ich denn jetzt? Du musst ja irgendwie sprechen, weil wenn du nicht sprichst, dann wirst du auch die Sprache nicht lernen. Und habe dann überlegt, okay, was könnte man machen? Und habe dann irgendwie in der Zeitung gelesen, dass es so ein Treffen für Au-pairs gibt, ja? Für deutsche Au-pairs, die sozusagen in London Fuß fassen und da dann irgendwie eine Community bilden. Ich dachte, okay, Community ist super, weil dann lernst du andere Leute kennen. Bin dann da hingegangen und ja, ein bisschen verloren, habe dann die Tür aufgemacht und da saßen dann irgendwie so 200 junge Mädels. So, und dann kam ich dann da rein und habe mich so umgeguckt, habe mir gedacht so, okay, hier bist du richtig. Ne? Dann kam aber einer von diesen Veranstalterinnen, kam dann zu mir und hat dann gesagt, ja, was ich denn hier mache. Ich sage, ja, ich bin Au-pair, habe ich gesagt. Ja, okay, du passt also auch auf irgendein Kind auf. Ich so, ja, mein Gastbruder oder mein Gastsohn, habe ich dann gesagt, der ist halt 19, also so alt wie ich. Dann haben die dann gelacht und dann gesagt so, nee, das geht nicht, ne, hier und da, aber ja, ich soll mir was anderes suchen. Haben die mich da rausgeschmissen. So, dann bin ich rausgegangen, dann kam aber irgendeins von diesen Mädels, kam dann angerannt und hat mir eine Telefonnummer in die Hand gedrückt und hat gesagt so, hey, melde dich mal später bei mir, vielleicht kann ich dich ein bisschen connecten mit ein paar Leuten. Und so fing dann das an, dass ich in England relativ gut Fuß gefasst habe. So. Jetzt ist es natürlich so, dass ich arbeiten wollte. Ich wollte immer irgendwas tun. Mir gedacht, ja gut, gehst du mal irgendwie Kellnern oder so. Das kann ja nicht so schwer sein. Da lernst du viele Leute kennen, kannst du viel sprechen. Und hab dann gedacht, okay, da gibt's eine Stellenanzeige in einem deutschen Biergarten in London. Super, deutsches Bier, perfekt. Da bewerbe ich mich. Ne? Als ich dann dahin gegangen bin, um mich auf diese Stelle zu bewerben, hing so ein Aushang am Fenster, auf dem drauf stand, dass sie einen General Manager suchen für diesen deutschen Biergarten. Und da habe ich mir gedacht, so, ach, weißt du was, scheiß auf Kellnern. Ich bewerbe mich einfach als General Manager von diesem Biergarten. Kriegst du bestimmt hin. So. Und tatsächlich haben die mich genommen. Ne? Also dann haben die mich tatsächlich da genommen. Da habe ich erstmal ein paar Monate hier den deutschen Biergarten auf Vordermann gebracht und habe tatsächlich eine Umsatzsteigerung innerhalb der ersten 3 Monate von 400% erreicht. Einfach aufgrund dessen, dass ich hingegangen bin, die ganzen faulen, Mitarbeiter, die da waren, entlassen habe und motivierte junge Leute eingestellt habe. Und vor allem coole Events organisiert habe. Ja? Das heißt, also ich habe dann wirklich geile Oktoberfest-Partys veranstaltet für die ganzen reichen Banker in City von London. Die kamen dann, haben wahnsinnig viel Geld da gelassen und das hat das Ganze natürlich auf das gewisse Level gebracht, dass es auch, glaube ich, mittlerweile der größte deutsche Biergarten in ganz London ist. Ne? Und da war so der erste Schritt in Richtung Marketing. Weil ich dachte mir, okay, gut, das ist ja genau das. Also es ist jetzt wieder letztendlich ein ganz anderes Produkt, aber ja, der Weg ist ja irgendwie der gleiche. Du musst dafür sorgen, dass das, was du verkaufst, bekannt wird. Dass die Leute wissen, die dir das Geld geben sollen, überhaupt, dass du existierst. Und in dem Moment wurde mir auch klar, dass das Drumherum, also die Art und Weise, wie du deine Botschaft kommunizierst, entscheidend ist, ob dein Publikum in dich investiert oder nicht. Also in dem Fall, ob die Gäste in den Biergarten investieren, indem sie herkommen, feiern, mitfeiern, Events besuchen, Bier trinken ohne Ende, Weißwürste essen und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist cool. Das könnte ich mir gut vorstellen für meine Zukunft. Und
das also war halt im Biergarten wurde sozusagen die Erkenntnis gepflanzt, dass Marketing ein ganz großes Thema ist und dass es ein entscheidendes Thema ist, worauf sich ein Businessmodell aufbauen lässt.
Absolut. Das war auch die Weiche, die sich da gestellt hat. Mhm. Ne? Problem an der ganzen Geschichte ist natürlich nur, wenn du natürlich im Biergarten sitzt, ich habe mein Abitur, aber ich habe ja keine Ausbildung, kein gar nichts. Ne? Das heißt also, was machst du jetzt? Wenn ich den ganzen Tag im Biergarten sitze, komme ich ja irgendwie nicht weiter. Ne? Und dann war dann die Entscheidung getroffen, okay, ich muss auf jeden Fall Marketing studieren. So, jetzt habe ich im Biergarten meine jetzige Frau kennengelernt und die hat halt gerade angefangen zu studieren in Bournemouth, also an der Südküste von England. Mhm. Und da war es dann so, zu sagen, okay, was machen wir denn jetzt? Also entweder ich studiere in England und bleib dann da oder ich studiere in Deutschland und mache eine Fernbeziehung. So, und dann habe ich gesagt, okay, wo gibt's eine richtig gute Uni für Marketing, für Mediamanagement? Und habe mir dann in Köln eben die Fresenius ausgesucht, die dann direkt auch genommen wurde. Und ja, war dann in Köln. Da habe ich dann angefangen, Marketing zu studieren.
Coole Entscheidung, also eine bewusste Entscheidung. Du hast dich bewusst für das Thema Marketing als Studium entschieden, weil du wusstest, da steckt ein Haufen Power drin, Potenzial. Und ja, Blut geleckt hattest du allemal schon. Wie ging es dann nach dem Studium weiter? Bist du direkt ins Unternehmertum oder in die Selbstständigkeit wahrscheinlich zu Beginn gestartet oder hast du auch mal eine Angestelltenkarriere im Leben begonnen?
Naja, also wie man sich das natürlich denken kann, hat es nicht lange gedauert, genauer ein Semester gedauert. Dann habe ich mich mit einem Kommilitonen damals zusammengetan, habe die erste Agentur gegründet. Ja? Weil auch da war es halt so, was machen wir? Wir wollen nicht einfach irgendwie die ganze Zeit nur rumstudieren, sondern wir wollen das, was wir da lernen, auch irgendwie anwenden. Ja? Und haben uns dann entschieden, eine Agentur für Gewinnspiele zu gründen, also eine Gewinnspielagentur. Das war damals sehr, 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 sehr en vogue. Das Thema Datenschutz war noch nicht so stark vertreten.
In welchem Zeitraum war das?
Wann war das denn? 2005, sowas? 2006?
Anfang 2000er,
alles klar. Irgendwie Anfang 2000er, genau. Mhm. Und das war sozusagen der erste Schritt in die Selbstständigkeit, die irgendwie mit den Themen zu tun hat, die ich heute mache. Nach dem Studium war dann die Frage, okay, was machen wir? Wollen wir das weitermachen? Wollen wir in ein Angestelltenverhältnis gehen? Und dann haben wir beide entschieden, so, nee, also eigentlich, wir sind schon viel zu weit, dass wir jetzt irgendwie wieder als Junior irgendwo anfangen würden. Und haben dann entschieden, tatsächlich aus dem Gästezimmer in der Wohnung heraus, haben wir dann zwei Schreibtische reingestellt und gesagt, jetzt machen wir es halt richtig und haben dann die Agentur weitergeführt. Dann die ersten Angestellten und ja, so ging es dann Schritt für Schritt weiter. Erstes Büro und ja, das alles spannend. Andere ist Geschichte, ne?
Also. Ja, super spannend. Wir machen mal einen kleinen Sprung in dieser Geschichte. Wie steht ihr heute da? Wie viele Mitarbeiter beschäftigt ihr ungefähr?
Also in der gesamten Gruppe sind wir jetzt um die 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Wir waren mal mehr, ja, also vor Corona waren wir noch mehr, haben wir noch viel im Bereich Messe und Events gemacht, mussten wir uns zu Zeiten von Corona dann trennen, war auch eine sehr bewusste Entscheidung und auch gut, dass wir das so gemacht haben, aber mittlerweile sind wir mit roundabout 30 Leuten. Ja. Sehr gut aufgestellt und für eine Full-Service-Agentur, so wie wir eine sind, ist das auch eine sehr, sehr gute Größe. Also es soll gar nicht größer werden.
30 Mitarbeitende in der gesamten Gruppe in etwa. Wie viel arbeitest du denn als Gründer und Geschäftsführer im Durchschnitt in der Woche?
Ja, also die Frage ist ja immer, kann man das auf eine konkrete Zahl festlegen? Ja? Dann ist die Frage, was ist Arbeit und was ist Freizeit? Also wo bilden wir die Grenze? Ich sage immer dazu, wenn ich gefragt werde, ja, wie viel arbeitest du denn noch? Dann sage ich immer ganz klar, eigentlich arbeite ich gar nicht mehr, weil das, was ich tue, das ist mein Hobby und das macht mir richtig viel Spaß. Und für mich war immer wichtig, dass ich nicht im operativen Hamsterrad drin stecke. Ja? Weil das ist ja das, was ganz, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen, und ich sage das in Anführungsstrichen, weil für mich ist jemand, der im Hamsterrad feststeckt und 100% operativ arbeitet, kein Unternehmer, sondern das ist ein Selbstständiger, der selbst und ständig am besten 24 Stunden Zeit gegen Geld tauscht. Ne? Das müssen wir definieren, das müssen wir differenzieren. Für mich ist es so, ich arbeite viel und ich arbeite sehr, sehr gerne viel. Allerdings strategisch am Unternehmen. Und ich arbeite sehr, sehr wenig im Unternehmen. Und das ist, glaube ich, so der große Unterschied. Und der Fokus, den ich auch letztendlich habe, ist, noch weniger im Unternehmen zu arbeiten und noch mehr am Unternehmen zu arbeiten. Also genau dieses Verhältnis, da arbeite ich seit bestimmt ja 5, 6 Jahren dran, dass das immer weiter in Richtung am anstelle von im geht.
Wie ist es denn jetzt ungefähr aufgestellt, Hand aufs Herz, das Verhältnis? Wie viel
ich würde sagen 70-30.
70 am Unternehmen, 30 noch im Unternehmen.
Genau.
Ja,
genau.
Bei einer Unternehmensgröße halt so, von 30 Mann ist das mehr als nachvollziehbar.
Ja, das Problem oder die Herausforderung ist natürlich, wenn du zeitgleich für einen Bereich Fachkraft bist. Ne? So. Und im Bereich Branding, Positionierung bin ich nun mal die beste Fachkraft im Unternehmen. Und das ist halt so, gerade wenn du auf der Bühne stehst, wenn du Vorträge hältst, dann wollen die Leute oft dich als Person haben und die bezahlen dich als Person und nicht dein Unternehmen. Und das ist so ein bisschen noch so eine Diskrepanz, wo ich immer mehr dran bin, okay, wie schafft man das noch weiter irgendwie nach unten zu treiben? Ne? Aber 70-30 würde ich sagen aktuell.
Wie hast du das geschafft, dein Unternehmen so aufzubauen und zu strukturieren, dass du dich, obwohl du ja derjenige mit der großen Marketing-Expertise warst und bist bis heute, wie hast du das geschafft, das Unternehmen so zu strukturieren und aufzubauen, dass du heute sagen kannst, 70% meiner Arbeitszeit arbeite ich strategisch an meinem Unternehmen von außen?
Ja gut, es ist wichtig, dass du gute Leute hast. Ne? Du brauchst einfach Top-Leute im Team, die mitdenken, die selbst Führung übernehmen, die selbst Entscheidungen übernehmen, Verantwortung übernehmen. Und wenn du diese Personen gefunden hast, und das ist, glaub mir, es ist ein richtig harter Weg, die richtigen Menschen an die richtigen Positionen zu setzen. Wenn man das aber geschafft hat, dann funktioniert das. Und wir sind da noch nicht bei 100% angekommen. Wie gesagt, also da ist noch Luft nach oben. Ne? Also es ist ein ständiger Prozess, ein ständiger, kontinuierlicher Verbesserungsprozess, was das angeht.
Was ist Erfolg? Wie definierst du Erfolg für dich?
Was ist Erfolg? Darf ich dazu ein bisschen ausholen?
Sehr gern.
Was ist Erfolg? Also Erfolg wird ja ganz, ganz oft definiert und dazu zähle ich mich auch, weil ich habe sehr, sehr lange Erfolg als materiell definiert. Ja? Für mich war immer wichtig, höher, größer, weiter. Ja, das war für mich Erfolg. Kam irgendetwas, hast du irgendwas erreicht, zack, was ist das nächste Ziel? Immer weiter, immer mehr, immer Vollgas. So. Und die meisten Menschen definieren Erfolg durch materielle Güter. Ja, neues Auto, tolles Haus, Boot, Yacht, was weiß ich, schicke Handtasche, eine hübsche Frau. Also das sind alles Dinge letztendlich, wie die meisten Menschen Erfolg definieren. Und ich war mal an einem Punkt angekommen, wo ich gesundheitlich nicht in meiner Bestform war, um es mal so auszudrücken. Ja? Auch ich hatte mal aufgrund von ja vielen Krisen, vielen Herausforderungen, gerade zur Corona-Zeit, ja unternehmerisch wie auch privat, ein sehr hohes Stresslevel. So. Was dazu geführt hat, dass ich in Burnout gerutscht bin. So. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, auszubrechen für eine gewisse Zeit und bin den Jakobsweg gelaufen. Ja? Und wenn du so diesen Jakobsweg läufst, dann triffst du natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen. Und ich bin mal so 2-3 Stündchen mit einer Person gelaufen. Es war ein ehemaliger Unternehmer von einem großen Unternehmen mit über 20.000 Mitarbeitern. Ja. Und da haben wir über Erfolg gesprochen in diesen 2-3 Stunden. Und dann habe ich halt auch gesagt, so ja, Erfolg ist für mich natürlich ein großes Unternehmen, ich habe ein schickes Auto, bin ich erfolgreich. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, aber ist das denn wirklich Erfolg? Wie definierst du denn Erfolg? Ich sage, genauso definiere ich Erfolg. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, dann hat er gemeint, er definiert Erfolg anders. Und er definiert, Erfolg ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Und da habe ich mir so ein bisschen Gedanken zugemacht, zu dieser Formel. Erfolg ist gleich Potenzial minus Störfaktor. Und viele Menschen haben ganz, ganz viele Störfaktoren um sie herum. Sei es in der Familie, sei es im Freundeskreis, sei es im Mitarbeiterbereich, sei es im Elternhaus, ist völlig egal. Ganz, ganz viele Störfaktoren, die dafür sorgen, dass du trotz einem Riesenpotenzials, was in dir steckt, nicht erfolgreich wirst. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, okay, Erfolg bedeutet, ich muss mein Potenzial komplett freisetzen und mich trennen von allen Störfaktoren, die mir negative Energie geben, die um mich herum sind und mein Potenzial bremsen, weil das macht krank.
Mach mal so ein paar praktische Beispiele, was du für Störfaktoren dann infolge dieser Erkenntnis identifiziert hast.
Also, um jetzt nicht zu tief in das Thema reinzugehen, weil das ist halt ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Es war nur eine Formel, aber es ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich teilweise Mitarbeiter hatte, die Energie rauben, ja? Mhm. Die man immer versucht hat mitzuziehen und so weiter. Habe ich irgendwann gesagt, so nee, mache ich nicht mehr. Störfaktor, weg. Dann hatte ich auch teilweise Freunde, die nicht so mich unterstützt haben, wie man sich das von sehr, sehr guten Freunden wünscht. Nee, kein Bock, Störfaktor, weg. Na, es gibt aber auch gewisse materielle Dinge, wie Verpflichtungen, wie zum Beispiel ja größere Immobilien, wo du eine gewisse Rate, eine monatliche Belastung hast, die dich natürlich hier mental hemmen und mental, sag ich jetzt mal, stören. Weg. Und ich versuche mittlerweile sehr leicht durchs Leben zu gehen. Und mit Leichtigkeit meine ich nicht unnötigen materiellen Ballast, genauso auch nicht unnötigen personellen und menschlichen Ballast. Und das klappt ganz gut. Und dann wirst du auch erfolgreich.
Spannend. Also die Formel, die finde ich richtig klasse. Potenzial minus Störfaktoren. Das heißt, im Umkehrschluss höre ich daraus, in jedem von uns ist der maximale Erfolg schon angelegt. Absolut. In Form von Potenzial. Und wenn wir es zulassen, dass eben jene Störfaktoren da draußen im Wesentlichen bestimmen, wie so unser Tag und unser Alltag abläuft, können wir nicht erfolgreich sein. Gleichzeitig haben wir es damit in der Hand. Wir können, so wie du das jetzt beschreibst, Schritt für Schritt Störfaktoren beseitigen und so unser eigenes Potenzial freisetzen. Jetzt waren die Beispiele im Freundesbekanntenkreis, unter Mitarbeitern, äußere Störfaktoren. Gibt's in dieser Denkweise auch innere Störfaktoren, die dich oder uns blockieren?
Boah, jetzt geht's natürlich sehr, sehr in die Tiefe, ne? Gibt es innere Störfaktoren? Ich glaube, also Also bei mir war das zumindest so, dass meine innere Getriebenheit ein Störfaktor war. Ne? Das heißt also, ich kam halt schwierig zur Ruhe durch dieses ständige Getriebensein. Und wenn man sich halt da einfach mal mit sich selbst auseinandersetzt, und das kann ich nur jedem einzelnen Unternehmer da draußen empfehlen, sich Zeit für sich zu nehmen, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ob man das alleine macht oder mit einem Psychologen, mit einem Coach, mit einem wie auch immer. Ne? Man beauftragt so viel Berater und Coaches und Trainer im Unternehmerkontext, im Unternehmenskontext, dass man oft den Unternehmerkontext verliert. Und genauso gut sollte man auch investieren in seine eigene Gesundheit, um herauszufinden, okay, was sind denn die Störfaktoren in dir selbst, die jetzt nicht im Umfeld sind, sondern in dir selbst. Und Meditation hilft da zum Beispiel, sich zu fokussieren, sich auf sich zu beziehen, herauszufinden, welche Störfaktoren in dir sind. Das sind also Dinge, die mir geholfen haben, auch dieses Getriebensein zu reduzieren.
Mhm. Also der Blick nach innen ist aus meiner Sicht, das ist auch das, was ich hier auf dem Kanal publiziere, immer der erste Schritt zur Veränderung. Und Meditation ist ein sehr wertvolles Werkzeug dafür. Jeder findet da seinen Weg. Super, vielen Dank fürs Teilen deiner Reise. Du hast es schon erwähnt, heute bist du aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, würdest du sicherlich sagen, ich bin erfolgreicher Unternehmer.
Würde ich so unterschreiben, ja.
Lief das? Und es lief aber nicht immer so. Du hast vor uns Corona erwähnt, da habt ihr euch von Teilen des Unternehmens komplett getrennt. Was für Rückschläge hast du bisher schon einstecken müssen oder dürfen, je nachdem, von welcher Seite wir es betrachten, als Unternehmer?
Ja, also die Frage ist ja auch immer, wie definiert man jetzt wiederum Rückschläge? Ab wann ist es ein Rückschlag? Ab wann sind es einfach Herausforderungen, mit denen man zu kämpfen hat? Mhm. Ich würde sagen, also große Themen bei mir waren einmal 2008, die Krise, die Wirtschafts-, die Finanzkrise, die dazu geführt hat, dass wir damals, ne, wir hatten nur ganz wenige große Kunden, die haben alle nacheinander ihre Budgets im Marketing innerhalb von ein paar Monaten eingestellt. So, das war so meine erste echte unternehmerische, wirtschaftliche Krise. So, das Ganze hat sich nur in einer größeren Dimension zu Corona wieder gespiegelt. Ne? Weil was passiert denn bei solchen Krisen? Bei solchen Krisen ist es, dass Unternehmen wie auch Menschen überlegen, welche Dinge muss ich wirklich ausgeben? Und also was sind Must-Haves, was sind Kosten, die ich auf jeden Fall ausgeben muss, und welche sind Kosten, die ich jetzt erstmal zurückhalte, weil ich weiß ja gar nicht, was passiert. So. Und das Schlimme ist, dass Marketing natürlich eine Kostenstelle ist, die im ersten Step erstmal als nicht lebensnotwendig betrachtet wird. Mhm. Was aber totaler Schwachsinn ist, weil gerade wenn du in Krisenzeiten dich befindest, solltest du eher zusätzliches Geld in Kommunikation investieren, um dem überhaupt entgegenzuwirken. Ne? Aber erzähl das mal natürlich einem Unternehmer, der gerade da mit beschäftigt ist, zu sagen, okay, halte ich jetzt meine 500 Mitarbeiter oder entlasse ich die? Mhm. Das sind natürlich dann immer Fragen, hier Bedürfnispyramide vielleicht auch, ne? An welcher Stelle befinden wir uns da als Agentur? Und das waren so die zwei großen Herausforderungen. Corona war definitiv ein Rückschlag, logischerweise, weil wir auch sehr, sehr viel, ja, potenzielles Einkommen verloren haben, also sehr, sehr, sehr viel potenziellen Umsatz verloren haben. Wir mussten unser komplettes Geschäftsmodell umdenken. Und das war so also die größte Herausforderung, die ich unternehmerisch, glaube ich, habe oder hatte.
Fällt das auch zusammen mit der Zeit, wo du sagst, da bist du dann auch in den Burnout gerutscht, oder war das unabhängig von dieser Krisensituation?
Tatsächlich, also ich gehe davon aus, dass das so war, dass das auf jeden Fall da hauptsächlich mit reingespielt hat. Mhm. Zu dem Zeitpunkt ist noch meine zweite Tochter geboren worden, das heißt, du hast halt auch privat natürlich eine gewisse Herausforderung. Jeder, der Kinder hat, weiß, dass das natürlich gerade die ersten ein, zwei Jahre nicht die leichtesten sind für die Eltern, ne? Gerade auch was Schlaf angeht. Wir wissen alle, Schlaf ist wichtig, damit du gesund bist, damit du Energie hast. Und das kam so alles zusammen. Dann die Frage des Sinn des Lebens, hier und da musst du das alles machen. Und ach, das war war einfach eine scheiß Zeit. Und das hat letztendlich dazu geführt. Ich glaube nicht, dass zu viel Arbeit zu einem Burnout führt.
Ja. Und jetzt ist die spannende Frage, was du beschreibst, was du erlebt und durchlebt hast. Ich glaube, viele Unternehmer kennen das. Und viele Unternehmer stehen möglicherweise auch heute vor genau so einer Herausforderung. Du hast gesagt, du hast dich dann mal rausgenommen, du bist den Jakobsweg gelaufen, du hast quasi zu dir gefunden oder dich nach innen gewandt in Form dieser Pilgerreise. Wie hast du herausgefunden, warum du das tust, was du tust? Und warum tust du es überhaupt?
Also muss dazu sagen, ich habe nicht viele Talente. Ja, also ich bin eigentlich totaler Generalist. Ja? Ich habe total viel Spaß an unterschiedlichen Dingen. Ich lass mich sehr, sehr schnell begeistern. Ja? Also ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Also ich liebe Musik im Sinne von, dass ich Musikinstrumente lernen wollte, was ich auch getan habe, aber nicht wirklich besonders gut drin bin. Ne? Also es macht mir Spaß, aber ich bin da nie besonders gut drin geworden. Auch im Sport, ich mache sehr, sehr viel Sport, habe hunderte Sportarten betrieben, alle okay, aber nie, dass es irgendwie zu einer Exzellenz gereicht hätte. Und im Verkauf, im Marketing, das Talent zu haben, zu erkennen, auf welche Art und Weise du eine Botschaft kommunizieren musst, damit es beim Gegenüber so ankommt, wie es sein soll. Dieses Talent, da bin ich besser als andere. Und das ist, glaube ich, so das, was man sagen kann, wo ich dann gesagt habe, okay, wenn ich was kann, das kann ich richtig, richtig gut. Und ich glaube, das ist so der Punkt, wo ich gesagt habe, so, das ist mein Ding. Da habe ich gefunden, worin ich exzellent bin und nicht nur gut.
Mhm. Gibt's hinter, also da steckt ja eine Stärke dahinter. Im Übrigen sehe ich eine generelle Begeisterungsfähigkeit durchaus auch als eine Stärke. Ja, also das zeichnet dich ja aus, denn mit deiner Begeisterung kannst du ja andere Leute wieder anstecken. Und gerade als Führungskraft, als Unternehmer ist das eine Fähigkeit, die ganz wichtig ist und die viele nicht in der Form haben. Dann hast also herausgefunden, eine andere Stärke ist, ja, das heute neudeutsch heißt das überall Copywriting sozusagen, also die Dinge so auf den Punkt zu bringen, dass es die Menschen, für die es gedacht ist, emotional berührt, weil das ist ja am Ende der Auslöser dafür, dass wir uns für einen Kauf entscheiden.
Storytelling, das ist
Storytelling. Storytelling, da kommt der Fachmann durch. Und gibt's dahinter ein großes Bild von der Zukunft, was du klar im Kopf trägst, was auch dein Unternehmen, deine Unternehmensgruppe voranbringt? Was ist die Motivation hinter diesem Thema?
Ja gut, also die Motivation ist, dass letztendlich du irgendwas tust, was Sinn stiftet. Ja? Und wenn man jetzt mal sich so die Welt da draußen anguckt, ja, also in der Welt, in der wir leben, die geprägt ist von einer wahnsinnigen Informationsüberflutung, die geprägt ist von einer extrem hohen Werbeaustauschbarkeit und ja vor allem auch einer Produktgleichheit, geht es ja letztendlich darum zu überlegen, okay, welches sind die Guten und welches sind die Bösen da draußen? Und deswegen sag ich mir halt für mich, meine Mission ist es, dass die Guten lauter zu hören sind als die Bösen. Weil es ist in der Regel oft andersrum. Diejenigen, die schlechte Produkte haben, minderwertige Produkte haben, eine etwas schlechtere, minderwertige Dienstleistung anbieten, die haben meistens ein richtig, richtig gutes Marketing. Und diejenigen, die eigentlich ein Top-Produkt haben und eine wahnsinnig tolle Expertise in ihrer Dienstleistung haben, die denken sich, ja, mein Produkt oder meine Dienstleistung ist so gut, ich brauche eigentlich gar kein Marketing, weil das verkauft sich von selbst. Und das ist halt ein Mythos in der Werbewirtschaft, in der Werbewelt an sich. Und was ich mir zur Aufgabe gemacht habe, ist, und da bin ich Gott sei Dank in einer Situation, dass ich auch Kunden ablehnen kann. Ich möchte den Guten helfen, da draußen sichtbar zu werden. Und das ist sozusagen mein Sinn hinter meiner Tätigkeit.
Verstehe ich. Hat so ein bisschen so ein Schwarz-Weiß, aber es hilft den Menschen ja zu verstehen, was die Mission bei euch ist, die dahinter steckt. Wer sind denn in dieser Konnotation die Bösen? Ohne dass du Namen nennen musst, aber ist das, macht ihr das daran fest, was die inhaltlich machen, also was das Produkt ist? Oder ist es tatsächlich eine Qualitätsentscheidung? Das heißt, in einem und demselben Markt gibt es einen Bösen und einen Guten und der Böse, der liefert mindere Qualität zu überteuerten Preisen. Was sind die Kriterien, woran ihr diese Gut- und Böse-Unterscheidung
festmacht? Die Kriterien sind da sehr, sehr breit gefächert, weil das kann letztendlich unterschiedlich sein. Das kann sein, dass, wie du gerade gesagt hast, eine mindere Qualität, dass ein Kunde kommt und sagt, ja, ich habe zwar eigentlich ein scheiß Produkt, verkaufe ich total günstig ein. Ich will dafür, dass du sorgst, dass das so eine Wirkung da draußen erzeugt, dass jeder denkt, dass es das beste Produkt der Welt ist. Würden wir ablehnen. Mhm. Würden wir nicht dafür arbeiten. Mhm. Genauso auch für manche Branchen. Pornografie, Rüstungsindustrie, all solche Sachen. Machen wir nicht. Mhm. Einfach generell. Ja. Das hat was mit Ethik zu tun. Und es hat was mit, ja, wir wollen das nicht unterstützen.
Nochmal ein bisschen zurück. Du hast festgestellt, auch nicht zuletzt durch das Gespräch mit dem erfahrenen Unternehmer auf dem Jakobsweg, dass die materiellen Annehmlichkeiten, die das Leben durchaus schön machen können, nicht alles im Leben sind. Und dass, wenn wir erstmal eine gewisse Menge davon angehäuft und konsumiert haben, dann ganz viele Menschen auch feststellen, Mensch, irgendwie ist die innere Leere dadurch nicht verschwunden. Manchmal ist es sogar noch größer geworden. Würdest du sagen, dass das Thema Spiritualität in deinem Leben eine Rolle spielt?
Definitiv. Also 100%. Hättest du mich das vor 10 Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, so spirituell.
Schluss mit dem Interview das, jetzt.
auf gar keinen Fall. Ja. Das sind irgendwie alles Verrückte und hat mit mir überhaupt gar nichts zu tun. Mittlerweile sehr stark. Aber auch da sehr viel Luft nach oben. Ne? Das ist eine Lehre, die man ja, oder für diese Lehre man sich entscheidet, ja? Die ja in einer gewissen Art und Weise auch kompliziert ist. Also ich bin jetzt nicht so jemand, der sich da so einfach mit beschäftigen kann, sondern ich muss da wirklich mich noch selbst improven. Also ich muss da wirklich besser werden drin, obwohl man ja sagt, da gibt's kein Gut und kein Schlecht und kein Falsch und kein Richtig. Aber ich bin noch lange nicht am Ziel angekommen.
Was wäre denn das Ziel aus deiner Sicht?
Also ich glaube, das Ziel, das ist eine gute Frage, was ist das Ziel? Ne? Ich glaube, das Ziel wäre für mich, es wirklich zu schaffen, mit dem, was mir selbst gegeben ist, an Fähigkeiten, an Atem, an Bewegung etc., mich komplett zu fokussieren und mich von der Außenwelt, also von dem Drumherum, zu trennen und zu lösen. So, dass ich selbst entscheiden kann, wann das passiert. Mhm. Und da bin ich auch ganz weit davon entfernt, weil da habe ich zu viele Gedanken in meinem Kopf und aber man braucht ja Ziele im Leben. Ne?
Ja, das stimmt. Obwohl ich heute erst einen Beitrag gelesen habe bei LinkedIn, wo jemand sagt, der erfolgreichste Unternehmer, den ich je getroffen habe, der hatte gar keine Ziele. Auch spannend. Okay. Sicherlich auch ein entsprechender Werbetext aufgemacht, das erstmal so ein bisschen irritiert. Ja, spannend. Kann ich übrigens genauso unterschreiben. Ich habe ja noch im Hinterkopf, du warst sehr gut in Mathematik, also da ist sicherlich ein hohes analytisches Verständnis vorhanden. Kann ich für mich ebenso in Anspruch nehmen. Und wir analytischen Menschen tun uns ja ganz besonders schwer mit all diesen Dingen, die dazu nicht so richtig erklärbar sind.
Absolut.
Wo es Dinge gibt, die wir eben nicht messen, erfassen, sehen, hören, mit unseren Sinnen erfassen können. Und trotzdem habe auch ich genauso wie du für mich erkannt, da gibt's so ein paar Dinge. Nur weil wir sie nicht sehen oder hören können, heißt das nicht, dass die nicht irgendwie eine Wirkung zeigen. Wie hast du denn deine Spiritualität entdeckt?
Ja, ich glaube, also Spiritualität entdeckt zu haben, da gehen wir, glaube ich, zu weit, weil da bin ich, wie gesagt, noch zu weit von entfernt. Mhm. Ja? Also ich bin da auf einem Weg zu mehr Spiritualität. Ja? Also für mich ist halt einfach wichtig, da gibt es halt andere Dinge noch, die man eben nicht erklären kann. Und sich damit auseinanderzusetzen, macht Sinn. Für mich persönlich. Wenn jemand sagt, macht keinen Sinn, verstehe ich das auch. Aber für mich persönlich macht das Sinn, sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen. Mir macht das Spaß, auch darüber zu lesen, zu Dinge zu hören, zu erfahren. Ich begeistere mich sehr stark für dieses Thema. Aber dass ich da jetzt wirklich schon so weit wäre, da jetzt irgendwie großartig eine Expertise abzugeben, da bin ich ganz, ganz weit entfernt.
Ja, das ist gar nicht unbedingt notwendig. Ja. Um den Bogen zu schließen zum Anfang, wir sind mit Robert Kiyosaki eingestiegen. Was sind denn Menschen, vielleicht Buchautoren, müssen aber nicht unbedingt Bücher schreiben, was sind Menschen, die dich heute inspirieren und warum?
Ja, also Menschen, die mich inspirieren. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die mich inspirieren. Wenn wir jetzt aus der spirituellen Sicht das Ganze betrachten, ist es mit Sicherheit der Dalai Lama. Mhm. Der mich inspiriert, aus der wirtschaftlichen Sicht ist Robert T. Kiyosaki ganz klar Vorreiter, dann Blanchett hier mit The One-Minute Manager, wo es darum geht, ja auch zu fokussieren, zu delegieren, auch ganz, ganz toller Autor. In der unternehmerischen Welt, ja, in der klassischen unternehmerischen Welt ist es auf jeden Fall hier der Branson.
Richard Branson, jawohl.
Richard Branson. Mhm.
Großes Vorbild für ganz viele Unternehmer.
Ja, also ist für mich auch einer meiner Vorbilder im unternehmerischen Dasein. Aber auch in der Kreativität ein Elon Musk, der ja was seine Vision, was seine Kreativität angeht, also jeder, der die Biografie von ihm gelesen hat, der weiß, was für ein verwirrter Mensch der eigentlich ist, ne? Aber gerade aus solchen Situationen entsteht halt wahnsinnig viel Kreativität und daraus entstehen wiederum ganz krasse Ideen, an die vielleicht ein analytisch denkender Mensch wie du und ich vielleicht gar nicht gedacht hätten. Und sind wir mal ganz ehrlich, die guten, die richtig starken Ideen da draußen, ja, die sind selten von Menschen kreiert worden, die der klassischen Norm entsprechen. Und ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, dass man sich auch mal ganz bewusst Menschen rauspickt, die halt mal komplett anders denken wie einer selbst. Weil ich glaube, Shakespeare hat das mal gesagt, wo alle gleich denken, denkt keiner sehr viel.
Ja, und das ja, ein ist schöner so ein Spruch, passender Spruch, genau. Und dem schließt sich ja das bekannte Einstein, wird das zugeschrieben, diese Erkenntnis oder diese Aussage, dass wir eben auch Probleme nicht lösen können auf der Ebene, wo wir sie geschaffen haben. Das heißt, wir brauchen einen mentalen und damit aber auch einen kreativen Sprung und wir können das nicht einfach aus logischen, analytischen Nachdenken heraus erschaffen, wenn es um wirklich große Neuerungen und große neue Ideen geht. Insofern volle Zustimmung. Du hast selber ein Buch geschrieben, Thomas.
Ja, ich habe selber ein Buch geschrieben, das ist aber auch schon lange her. Das war ein Buch für Existenzgründer, für Startups.
Ja.
Weil ich wollte, dass wenn jemand mit dem Gedanken spielt, ein Unternehmen zu gründen, nicht sich einfach auf die Standardliteratur, wie erstelle ich einen Businessplan, bezieht, sondern einfach mal so ein paar Insights bekommt von Dingen, über die man sich wirklich Gedanken machen muss, wenn man ein Unternehmen gründen möchte, wenn man sich selbstständig machen möchte und da einfach so ein paar Tools und Tricks an die Hand bekommt, wie man das vielleicht sinnigerweise tun sollte. Das ist jetzt aber schon, wie gesagt, ein bisschen länger her. Vielleicht an der Stelle, es kommt im Februar, kommt mein neues Buch raus. Du hast mich vorhin nach Rückschlägen gefragt und viele, viele Unternehmer erfahren Rückschläge. Und für mich war halt wichtig, diese ganzen möglichen Rückschläge, die es sozusagen geben kann, und ich habe mich da ganz, ganz viel auch mit anderen Unternehmern ausgetauscht, mal zu Papier zu bringen. und habe sozusagen, das Buch heißt von Rückschlägen zu Meilenstein, die 55 häufigsten Fehler von Unternehmer im Mittelstand und wie du, also als Leser, wie du sie vermeiden kannst. Ja? Und das ist, da steckt mein komplettes Herzblut drin. Das ist die Bibel des Unternehmertums. Und ich kann jedem nur empfehlen, wenn das Buch draußen ist, schreibt mir eine Nachricht, ihr kriegt ein signiertes Exemplar. Und ja, kauft euch dieses Buch, weil das ist echt wichtig.
Also der Titel klingt schon mal vielversprechend. Wir werden natürlich hier in den Shownotes und unter dem Video bei YouTube Links zu dir setzen, sodass die Leute, die jetzt sagen, Mensch, brauche ich, Februar nächsten Jahres kommt das Buch raus, sich mit dir verbinden können und dann sofort, wenn es da ist, sich ihr Exemplar schnappen können. Ja, Mensch, die Zeit, ich könnte mich jetzt noch eine Stunde oder den Rest des Tages mit dir unterhalten, Thomas. Mega spannende Story. Nichtsdestotrotz, wir sind zum Abschluss unserer heutigen Folge gekommen. Aber eine letzte Frage möchte ich gern noch stellen. Und zwar, wir haben eine Menge über Wendepunkte gesprochen. Wir haben jetzt auch gerade dein neues Buch, was genau sich mit diesem Thema beschäftigt, gesprochen. Für Unternehmer, die jetzt im Moment gerade an so einem Wendepunkt stehen oder umgekehrt sich an sich so einer unsichtbaren Blockade befinden, wo es nicht so richtig vorwärts geht, wo alles ganz zäh sich anfühlt, wo vielleicht sogar einige Rückschritte passieren. Was ist der eine unternehmerische Tipp, den du diesen Menschen heute mitgeben möchtest?
Der eine unternehmerische Tipp ist Fokus. Fokus, 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 Fokus. Gerade wenn man denkt, man weiß nicht weiter und man verzettelt sich und hat Schwierigkeiten, Entscheidungen zu treffen, zu sagen, okay, mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das oder mache ich jetzt das? Und gerade in so einer Umgebung, in einer Krisenumgebung, in einer Krisensituation, wie auch immer diese Krise dann aussehen mag für jeden Einzelnen, fühlt man sich ja ganz oft wie gelähmt und ja, so paralyzed, ja, also paralysiert. Man weiß nicht, was man machen soll und man drückt sich davor, Entscheidungen zu treffen.
Und macht am Ende gar nichts.
Mein großer Tipp, pick dir eine zentrale Sache raus, fokussier dich darauf und blende alles andere aus. Und wenn man das berücksichtigt, dann kannst du schon eine ganze Menge richtig machen und kommst dann wieder auf die Spur. Also so war das bei mir, so war das bei vielen meiner Coaches, mit denen ich arbeite, im unternehmerischen Kontext, ganz oft verlieren die den Fokus in solchen Situationen. Deswegen Fokus.
Starker Tipp, kann ich bestätigen, das ist der richtige Weg raus aus solchen Stillstandsszenarien und Krisensituationen. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Thomas Tornatzki, dass du heute hier bei uns in dieser Podcast-Folge am Start warst. Dein wertvolles Erfahrungswissen, Unternehmerwissen, Marketingwissen mit uns geteilt hast, auch ein Stück deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast. Hat riesen Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und ja, wir sind gespannt, was es Neues von dir zu hören gibt, spätestens im Februar des neuen Jahres, dann das neue Buch auf dem Markt. Ich wünsche dir alles Gute bis dahin, gutes Gelingen für den Start dieses Buches und für deine unternehmerischen weiteren Vorhaben.
Es war mir eine Freude.